Die Plastiktüten. Monika war nicht zu Haus, doch sie rief an, sobald ich auf dem Sofa saß und ein Bier aufmachte. Nachdem ich ihr bestätigt hatte, dass alles klargegangen war, teilte sie mir mit, ich sei eine lange Zeit weg gewesen und einige Dinge seien liegen geblieben. Ich hätte heute ein paar Wege zu machen. Zudem sei ihr Sohn nach der Schule zur Oma gegangen, wo ich ihn abholen könne. Zwischendurch seien noch einige Einkäufe zu tätigen. Ich weiß heute nicht mehr, warum. Ich hatte einen irren Trip hinter mir und ich hatte noch nicht geschlafen. Außerdem war ich so gut wie Millionär. Aber statt mich lang zu machen, stand ich auf, erledigte den ganzen Batzen und kam am frühen Abend mit Peter wieder nach Haus, um sofort mit Mutter und Sohn erneut aufzubrechen, in ein Steakhouse, weil sie Hunger hatten. Plus Umweg zur Oma, denn Peter hatte etwas bei ihr vergessen. Gegen 21 Uhr lag ich endlich im Bett. Die Geschäfte liefen schleppend an, aber als ich herumsprach, dass die Qualität unserer Ware alles andere auf dem Markt bei weitem übertraf, ging das Koks weg wie warme Semmeln. Die 24 Kilo waren nach 2 Wochen fast ausverkauft. Zu diesem Zeitpunkt bat uns Kim für ein Gespräch nach Amsterdam. Wie ich vermutet hatte, war für ihn die Phase des Kennenlernens beendet. Er bot nun Geschäfte an. Ich bekam ab sofort und jederzeit jede Menge, die ich wollte, direkt aus Amsterdam. Das Kilo für 40.000 Mark. Im Preis inbegriffen war die Lieferung bis Hamburg. Ich brauchte nur anzurufen. Auch für meine eigenen Exporte bot Kim mir Hilfe an. Ab sofort kaufst du auf Curaçao nicht mehr von Bimbos, sondern von Kolumbianern, sagte Kim. Das hat Fernando mit grünem Licht gemeint. Von nun an diktierten wir die Preise am Hamburger Markt. Wir hatten erstklassige Ware, nie Lieferschwierigkeiten und vernünftige Preise. Auch der nächste Karibik-Direktexport war nach 2 Wochen ausverkauft, der übernächste ebenso. Wir mussten in den kommenden 4 Monaten 4-mal nach Curaçao fliegen, um den Hunger Hamburgs nach Kokain zu befriedigen, und die Engpässe füllten wir mit 2 wöchentlichen Einkäufen bei Kim. Nebenbei wurde ich auch so eine Art Experte im Organisieren von Gruppenreisen, denn die Zahl der Curaçao-Kuriere wuchs ständig. Ich war gut zu ihnen. 1 Kilo Honorar, Business Class, kein Geiz bei Spesen. 8-mal waren die Transporte bisher glatt durchgegangen. Das war gegen das Gesetz der Serie, denn 10% Verlust ist normal. Ein Glücksstern strahlte über meinen Geschäften. Bei Koksgeschäften wird bar bezahlt. Mindestens 70.000 Mark, weil wir unter 1 Kilo nichts mehr rausgaben. Die sicherste Methode, solche Summen zu transportieren, sind nicht die berühmten Koffer, die man sich ans Handgelenk kettet, sondern Plastiktüten. Die Plastiktüten kamen zu mir ins Haus, sie kamen jeden Tag und irgendwann waren es so viele, dass wir mit dem Zählen Probleme bekamen. Ich fragte mich, ob man Geld auch wiegen kann, statt es zu zählen. Ich probierte es aus. Zu meiner Überraschung war die Waage ziemlich präzise. Bei einer Summe von 70.000 Mark wog sie auf 300 Mark genau. Bei diesem Stand der Dinge waren Monika und ich trotz ausschweifendsten Lebenswandels nicht mehr in der Lage, das Geld auszugeben. Wir schwammen darin. Sie verbrauchte allein in den Edelboutiquen Hamburgs monatlich um die 30.000 Mark. Ich zählte die Flaschen, die man für ein Champagner-Vollbad braucht. 400 Stück, aber dann ist man auch bis zu den letzten Brusthaaren drin. Aber das Geld war mir scheißegal. Ich meine, das Geld an und für sich. Nicht scheißegal war mir dagegen die Geldbeschaffung. Das Abenteuer. Das Koksgeschäft gehört zweifellos zu den 7 größten Abenteuern der Gegenwart. Es gab auch unerfreuliche Themen. Jan rief mich an, der Halbbruder von Monika. Er bat mich, ihm Kokain auf Kommission zu verkaufen. Vielleicht war es Dankbarkeit. Vielleicht wollte er mir seine Loyalität beweisen. Nachdem ich zugesagt hatte, erklärte mir Jan, dass er seine Halbschwester auf Nacktfotos mit Günther gesehen habe. Seine Halbschwester war meine Frau. Ich fiel aus allen Wolken. Monika hatte ein Verhältnis mit Günther gehabt. Es hatte vor gut 1 Jahr begonnen und endete nach seiner Verhaftung. Aber sie war nicht nur fremdgegangen, sie hatte Günther auch ständig über meine geschäftlichen Pläne informiert. Das war doppelter Verrat. Ich überlegte, mich sofort von ihr zu trennen. Doch da gab es Probleme, denn Monika wusste zu viel von meinen Geschäften. Ich war nie fremdgegangen, das heißt, ich hatte kein Verhältnis begonnen. Bei anderen Frauen suchte ich lediglich Sex, ohne Einsatz von Gefühlen. Das wollte ich als erstes ändern. Ich war frei für eine Geliebte. Zu dieser Zeit wurde mir ein Mercedes 500 SL Cabriolet angeboten. Der Wagen ging locker auf 280, Höchstgeschwindigkeit war 300 Kilometer in der Stunde. Es hieß Abschied nehmen vom Delfin. Ich gab ihn in Zahlung und kaufte den SL. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellen würde, denn er war nicht nur schneller als jeder Porsche und Jaguar, er war auch schneller als jeder Einsatzwagen des BKA. Die fahren keine Ferraris. Dafür ist der Staat zu arm. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch nicht die Bullen das Thema, sondern wer auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Ich probierte eine Reihe Frauen durch, doch bei keiner dockte mein Herz an. Das sollte sich ändern, als Kim wieder mal nach Hamburg kam. Wir feierten das Wiedersehen im Aphrodite, einem 5-Sterne-Puff in Hamburg-Rahlstedt. Mir wurde die Puffgängerei langsam langweilig, aber Kim war mein Gast, ebenso sein Begleiter, ein Kolumbianer namens Eduardo. Auch Werner war dabei. Schon beim Reinkommen sahen wir eine gute Auswahl an schönen Frauen an der Bar auf Reihe lauern. Wir nahmen einen Ecktisch und ordeten seriöse Alkoholiker, wobei ich an diesem Abend nur wenig trank, denn ich war mit dem Auto da. Und auch die Mädels, die sich an mich ranmachten, schickte ich nach kurzer Unterhaltung wieder weg, weil sie alle wenig inspirierend waren und mir das Puffgelabere voll auf die Nerven ging. Nicht doof war, wie sich dann herausstellen sollte, ein Mädchen, das mir gegenüber saß und sich, wie ich, ein bisschen zu langweilen schien. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und genauso irgendwie flog nun die Zeit dahin. Das Mädchen hieß Niki. Als wir am frühen Morgen aufbrachen, fragte mich Niki, ob wir vielleicht dieselbe Richtung hätten. Sie brauchte einen Lift nach Hause. Vor ihrer Wohnung angekommen, fragte sie mich, ob ich noch einen Kaffee wolle. Ich lehnte ab. Es ging mir nicht um Sex. Den konnte ich an jeder Ecke bekommen. Ich wollte mit ihr essen gehen. 14 Tage hintereinander ging ich mit Niki essen oder bummeln. Ich wollte prüfen, ob sie hielt, was ich in ihr sah. Erst als ich mir dessen sicher war, hatten wir Sex. Auch der Sex passte und damit passte alles. Niki verkörperte, was ich bei Frauen suchte. Schön, klug, gut im Bett. Angesichts ihres Jobs und der damit verbundenen Lernergebnisse war natürlich klar, dass ich sie erst ein bisschen zerbrechen musste, um sie dann wieder aufzubauen, damit sie ihr wahres Selbst entdecken konnte. Das würde sie selbstständig machen und ich liebe unabhängige Frauen. Ich schenkte ihr deshalb Edelsteine, Gold und Perlen, denn Kunden, die pleite sind, bezahlen das Koks oft mit Schmuck und war mit ihr so oft zusammen, wie es eben ging. Ich war nicht verliebt, keine tiefen Gefühle. Es war eine Art Freundschaft, die uns zusammenhielt. Freundschaft plus Sex. Ansonsten gab es für mich fast nichts zu tun, denn das Geschäft lief quasi von selbst, bis Werner eines Morgens mit einer Plastiktüte ein Restaurant betrat, in dem ich mit Niki saß und frühstückte. In der Plastiktüte sei 1 Million Dollar für Kim. Er habe zweimal nachgezählt. 700.000 für bereits geliefertes Kokain, 300.000 für eine neue Sendung. Eigentlich wollte Werner es ihm bringen, aber Kim habe darum gebeten, dass ich nach Amsterdam käme. Er habe Sehnsucht nach mir. Ich ahnte nicht, dass mit dieser Reise das Spiel in der Oberliga begann. Es war ein schöner Sommertag. Kim hatte einen Tisch vor dem Restaurant an den Grachten gewählt. Es waren 2 Kolumbianer bei ihm. Einer wurde mir als Alberto vorgestellt und hatte eine Führungsposition im Kartell. In der Art, wie mir Alberto im Folgenden Fragen stellte, erkannte ich schnell Kompetenz und Macht. Als der andere Kolumbianer sich mit einer Anmerkung in unser Gespräch einmischte, wurde er durch eine Handbewegung Albertos mitten im Satz zum Schweigen gebracht. Merkwürdigerweise hatte ich sofort einen guten Draht zu Alberto und auch ich war ihm sympathisch, wie es schien, denn er drängte mich zu einer Probefahrt mit meinem SL. Etwa 1 Stunde fuhren wir kreuz und quer durch die Stadt. Wir sprachen über Technik und Preise und darüber, wie man so ein Auto nach Kolumbien exportiert. Dann kam Alberto abrupt zum Koksgeschäft. Er bot mir eine gewisse Partnerschaft an. Ich sollte seine Lieferungen in Europa überwachen. Als Gegenleistung würde er mir jede Menge, die ich bezahlen könne, auf seinen Transportwegen mitschicken. Ich kam ein bisschen durcheinander, denn Alberto sprach von Tonnen. Er bemerkte mein Grübeln und schlug vor, ich solle mir alles vor Ort ansehen, bevor ich entschied, ob ich einsteigen wolle oder nicht. »Ich lade dich nach Kolumbien ein«, sagte Alberto. Da wirst du die Modalitäten besser verstehen. Er gab mir ein paar Telefonnummern und ein paar Namen. Melde dich mit Rinaldo und sag, dass man dich auch Gordo nennt. Dann werden sie den Kontakt mit mir herstellen. Zurück im Restaurant sprach Alberto von dem SL mit einer Begeisterung, die eigentlich den Frauen gebührt. Er hatte auch einen Namen für ihn. Jaguar. So nennen die Indianer im Amazonas den Jaguar, weil er die einzige Großkatze ist, die den Dreisprung beherrscht. »Was heißt Jaguar?«, fragte ich. »Der im Fliegen jagt«, antwortete Alberto.